Politik und Kommunikation. Der Podcast.
Erinnern Sie sich noch an das Video von Bundeskanzler Olaf Scholz, in dem er in einer vermeintlichen Rede ein Verbot der AfD forderte? Schnell stellte sich heraus, es handelte sich um eine Aktion des Künstlerkollektivs Zentrum für politische Schönheit. Das Video, erstellt mit künstlicher Intelligenz, löste eine breite Debatte über die Gefahren von Deepfakes aus. Die Bundesregierung reagierte prompt und erwirkte eine einstweilige Verfügung. Das Landgericht Berlin untersagte daraufhin die weitere Verbreitung des Videos. Desinformation, sei es durch Deepfakes oder andere Formen, hat das Potenzial, den öffentlichen Diskurs zu verzerren und das Vertrauen in die staatlichen Institutionen zu untergraben. Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Podcasts von Politik und Kommunikation. Ich bin Judith Schech, Redakteurin bei Politik und Kommunikation. Und heute begrüßen wir vom Kommunikationskongress in Berlin aus die stellvertretende Regierungssprecherin der Bundesregierung, Christiane Hoffmann.
Hallo, guten Tag.
Frau Hoffmann, basierend auf diesem Beispiel, wie definiert die Bundesregierung Desinformation und wo zieht sie die Grenze zwischen legitimer Meinungsäußerung, Satire und gezielter Falschinformation?
Ja, vielleicht noch mal kurz zu dem Beispiel, das uns sehr beschäftigt hat. Wir haben das natürlich intern diskutiert, weil es sich tatsächlich ja um Satire handelt, die aber als solche nicht unbedingt sofort zu erkennen ist. Und das war für uns entscheidend, es wurden in diesem Deepfake-Video Insignien der Bundesregierung benutzt, sodass die Menschen wirklich denken mussten, hier ist der Absender originär die Bundesregierung. Und das, nicht der Inhalt, sondern das war für uns der Grund zu sagen, das darf nicht sein. Die Bürgerinnen und Bürger müssen wissen, wenn etwas von der Bundesregierung kommt. Und deshalb darf nur die Bundesregierung auch sagen, wir sind die Bundesregierung und das so zeigen. Und wir haben ja eben mit der einstweiligen Verfügung jetzt zunächst auch einmal recht bekommen. Das ist ein vielleicht etwas spezieller Fall. Was uns sonst viel mehr beschäftigt, sind groß angelegte, aus dem Ausland kommende Desinformationskampagnen, die darauf abzielen, die Gesellschaft in Deutschland zu spalten und letztlich die Demokratie zu destabilisieren, das Vertrauen in gewählte Institutionen zu verringern oder zu zerstören. Das ist das, was uns wirklich beschäftigt. Es gibt, das haben Sie ja in Ihrer Frage angesprochen, natürlich ein Spannungsfeld zwischen Meinungsfreiheit, Pressefreiheit, ein Verfassungsrang bei uns in Deutschland, eine wichtige Voraussetzung auch für die Demokratie und dem Vorgehen gegen Desinformation. Für uns geht es deshalb vor allen Dingen darum, Desinformationskampagnen zu erkennen, darüber aufzuklären, frühzeitig davor zu warnen und darauf hinzuweisen, dass, also vor allen Dingen eben auch in der Diskussion mit den Plattformen, dass Desinformationen möglichst wenig verbreitet werden. Was wir nicht machen, ist uns als Regierung, und das wäre auch wirklich ganz falsch, als diejenigen aufzuspielen, die sagen, das ist die Wahrheit und das ist falsch und das darf man sagen, das darf man nicht sagen. Also wir wollen kein, wie das Schlagwort ist, ja aus dem Orwell-Buch, kein Wahrheitsministerium sein. Aber es ist schon so, dass durch soziale Medien sich die Information, die gesamte Informationsraum der Öffentlichkeit so stark verändert hat und dass wir dort auch als Regierung, als Staat nicht einfach zuschauen können, wie Menschen gezielt mit verzerrenden, manipulativen Informationen versorgt werden und damit auch letztlich der öffentliche Diskurs, der ja Grundlage für die Demokratie ist, zerstört wird.
Sie haben es schon erwähnt, welche Länder streuen denn vor allem Desinformationen und wie geht die Regierung mit dieser Desinformation um, die von ausländischen Akteuren gezielt in Deutschland gestreut wird?
Also uns beschäftigt ganz klar am meisten Desinformation, die aus Russland kommt. Es gibt auch andere Quellen, China, Iran, aber Russland ist für uns bei weitem das größte Thema. Und wir sehen eben, dass sich das seit dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine noch mal sehr stark verstärkt hat. Und Russland, es gibt ja auch Dokumente, die zeigen, dass das ganz gezielt geplant wird, dass es Teil der Militärdoktrin in Russland ist, dass man eine hybride Kriegführung macht, die auch darauf zielt, eben zum Beispiel die Unterstützung für die Ukraine in Deutschland zu unterminieren, mit Narrativen wie die Ukraine wird von Faschisten beherrscht, die Ukraine wird den Krieg sowieso verlieren, es kostet die westlichen Gesellschaften viel zu viel. Das sind alles Narrative, die da ganz gezielt stark gemacht werden eben und zum Teil auch mit wirklich falschen Fakten unterlegt, mit Fakes unterlegt. Und das ist für uns schon im Moment das größte Thema. Was tun wir? Also Desinformation ist jetzt ja kein neues Phänomen und es gibt schon seit vielen Jahren in der Bundesregierung Stellen, die sich damit beschäftigen. Federführend zuständig ist das Innenministerium. Aber es gibt schon sehr lange auch eine Taskforce, wo eben auch unser Bundespresseamt beteiligt ist, aber das Auswärtige Amt vor allen Dingen, auch andere Ministerien. Aber wir haben jetzt eben gesagt, so eine Taskforce, die sich regelmäßig trifft oder sich austauscht, das reicht nicht. Wir brauchen einen Ort, wo die Leute aus den unterschiedlichen Ministerien tatsächlich zusammensitzen und zusammenarbeiten und wo das zunächst einmal darum eben geht, diese Desinformation sehr frühzeitig zu identifizieren und dann im Austausch, in enger Vernetzung mit den Ministerien und deren Öffentlichkeitsarbeit zu entscheiden, wie man dann jeweils vorgeht. Das kann ja eine Desinformation sein, die sich auf Corona bezieht, dann ist das Gesundheitsministerium entscheidend. Das kann etwas sein, was deutsche Botschaften im Ausland betrifft, dann ist das Auswärtige Amt betroffen. Also man muss das dann jeweils im konkreten Fall entscheiden. Und diese Einheit haben wir jetzt eben gegründet, die ist im Aufbau. Und sie ist angesiedelt im Innenministerium wiederum, aber auch das Auswärtige Amt, auch wir als BPA haben da Leute hin entsandt. Und entscheidend ist eben, dass wir bei einem solchen Phänomen wie Desinformation nicht zu sehr in hergebrachten Strukturen denken, sondern dass wir eben verstehen, Vernetzung ist das Entscheidende, es geht um Kommunikation. Und deshalb müssen wir darauf auch speziell reagieren und können nicht nach Schema F da verfahren.
Wurde diese neue Taskforce vielleicht auch im Hinblick möglicher potenzieller Desinformationskampagnen im Vorfeld der Bundesregierung gegründet?
Der Bundestagswahlen, ja. Bundestagswahlen. Ja, auf jeden Fall. Aber also, sie soll bis zu der Bundestagswahl möglichst schon schlagkräftig aufgestellt sein. Sie wird danach nicht hinfällig werden oder sie wird weiterhin gebraucht werden. Das ist ganz klar, dass wir das hier mit einer langfristigen Gefahr zu tun haben, die uns begleiten wird und für die es auch jetzt nicht eine einfache Lösung gibt. Und dann kann man sagen, okay, jetzt haben wir das gelöst oder so. So wird es überhaupt nicht sein. Ich glaube, wir stehen im Begreifen, was Desinformation mit unseren Diskussionen und mit unseren Gesellschaften macht, wirklich erst am Anfang. Ich sehe aber auch, dass in den vergangenen 2 Jahren, in denen ich mich intensiv mit dem Thema beschäftige, die Awareness, wie man so schön neudeutsch sagt, also das Bewusstsein für diese Gefahr enorm gewachsen ist. Ich sehe überall, ob es jetzt die Europäische Union ist, die NATO, die französische Regierung, viele andere Länder, Partnerländer in der EU haben solche Einheiten gegründet und beschäftigen sich sehr stark mit diesem Thema. Und wir können auch in unseren Umfragen sehen, dass immer mehr Menschen sich bewusst sind, dass es Desinformation gibt und dass eben dass wirklich diese Gefahr stärker erkannt wird. Und das ist natürlich sehr, sehr wichtig, dass Menschen, wenn sie irgendwie im Netz eine Information sehen und sagen, wow, das ist ja, klingt ja Wahnsinn, jetzt poste ich das mal schnell weiter, einmal vorher nachdenken, klingt das wirklich plausibel? Wer hat das verschickt? Kenne ich diese Quelle? Ist es vertrauenswürdig? Also das insgesamt weniger geglaubt und mehr nachgedacht wird, das wäre schon ein wichtiger Vorteil.
Sie haben auch gerade erwähnt, dass es solcher Art Taskforce auch in unterschiedlichen Ländern gibt, auch in Europa. Gibt es da auch eine Zusammenarbeit zwischen den Ländern?
Ja, also wir gerade jetzt, bevor wir diese neue zentrale Einheit gegründet haben, haben uns sehr intensiv ausgetauscht, vor allen Dingen mit Frankreich, die diese Einheit Viginum haben, die deutlich größer ist als das, was wir bisher da aufbieten und angesiedelt beim Ministerpräsidenten in Frankreich. Aber auch Schweden hat zum Beispiel eine große Behörde, da habe ich mich mit dem Chef getroffen. Und vor allen Dingen in der EU gibt es schon lange eine Einheit, die sich mit dem Erkennen und der Aufklärung über Desinformation beschäftigt, auch eine Website hat, in der sie dann das alles veröffentlicht. Und da war lange ein Deutscher der Leiter und die treibende Kraft bis zum Sommer jetzt. Und mit dem sind wir auch im engen Austausch gewesen. Also klar, Vernetzung auch ist da ganz wichtig. Wir haben ja gerade in der letzten Woche gesehen, dass das amerikanische Department of Justice eine groß angelegte russische Desinformationskampagne publik gemacht hat, im Hinblick jetzt eben auf die Präsidentenwahl in den USA. Und im Zuge der Ermittlungen dort ist ja auch nochmal Deutschland als eines der Länder, das besonders im Fokus von russischer Desinformation steht, auch nochmal wieder benannt worden, auch von Seiten der Amerikaner. Das war jetzt für uns nicht eine völlig neue Information, aber da sieht man, das ist nichts, was jeder für sich macht, sondern das, da sind wir auch im engen Austausch und in der Zusammenarbeit.
Um vielleicht noch ein aktuelles Beispiel zu bemühen. Was denken Sie, wo kommen israelbezogene Fake News her? Stecken hier auch staatliche Akteure dahinter?
Das ist weniger der Fall. Ist sehr viel kleinteiliger als vieles, was wir jetzt aus Russland sehen. Man muss natürlich sagen, es gibt generell natürlich ein Problem mit der, wie man im Fachjargon dann sagt, Attribuierbarkeit. Also wie kann ich wirklich sicher nachweisen, woher solche Falschinformationen kommen, woher zum Beispiel so eine Bot-Armee kommt oder wenn mit Fake-Identitäten im Internet gearbeitet wird, wer das tatsächlich orchestriert. Das ist enorm schwierig. Und aber mittlerweile gibt es eben Muster, es gibt wirklich Spuren, die sehr klar in bestimmte Richtungen weisen. Und wir haben mittlerweile eben auch sehr gute Experten, die viel Erfahrung darin haben, genau diesen Spuren nachzugehen. Aber es ist eben anders als in der Welt von Print- oder Fernsehsendern, sehr viel schwieriger dann auszumachen, woher genau eine solche Desinformation oder Manipulation kommt. Und das ist speziell jetzt nach dem 7. Oktober in Bezug auf Israel-Palästina sehr schwierig gewesen. Wir haben einfach gesehen, es gab eine enorme Zunahme an Desinformationen, die aber oft dann schwer auch zuzuordnen waren.
Kommen wir zurück nach Deutschland. Wie plant die Regierung, das Vertrauen in staatliche Institutionen angesichts zunehmender Desinformation zu stärken?
Gut, für uns als Bundespresseamt steht natürlich Kommunikation im Vordergrund und es geht dann zunächst mal darum, selber möglichst transparent, möglichst nahbar, barrierearm zu kommunizieren. Wir Sprecher sind ja in der Bundespressekonferenz dreimal die Woche sitzen wir in der Regierungspressekonferenz und stehen Rede und Antwort für Journalisten zu allen Themen, die sie aufbringen. Gleichzeitig sind wir als Bundesregierung auf sozialen Medien aktiv. Das ist für uns ein großes Thema, wo wir auch immer wieder vor schwierigen Abwägungen stehen, wenn sich Social Media nicht vielleicht in eine Richtung entwickeln, die für uns schwierig sind. Ich nenne jetzt nur mal das Stichwort Twitter-X. Aber das ist, sind eben Kanäle, über die wir als Regierung viele Menschen erreichen, die vielleicht nicht mehr die klassischen Medien konsumieren. Und deshalb haben wir uns entschieden, da sehr breit auch aktiv zu sein mit eigenen Kanälen des Bundeskanzlers, der Bundesregierung als Ganzer, wir als Regierungssprecher. Bundeskanzler ist ja jetzt seit einiger Zeit auch auf TikTok, war ein langer Prozess, wo wir viel diskutiert haben, bis wir uns dazu entschieden haben. Und dann setzen wir eben, so viel es geht, dann, wenn das ist natürlich auch immer eine Zeit- und Organisationsfrage, auch auf den direkten Kontakt mit Bürgerinnen und Bürgern. Der Bundeskanzler macht diese Townhall-Formate, Kanzlergespräche. Wir als Sprecher machen das zum Teil auch, die Ministerinnen und Minister, um eben durch so ein direktes Gespräch Vertrauen herzustellen. Also ganzes Bündel an Kommunikationsmaßnahmen. Gleichzeitig ist es für uns aber eben auch immer wahnsinnig wichtig, über Desinformation aufzuklären. Und zwar das auf allen möglichen Ebenen, angefangen von den Ländern bis eben zur Bundesregierung. Und dort uns ganz wichtig auch zu vernetzen mit der Zivilgesellschaft, mit NGOs, die in diesem Bereich unterwegs sind. Wir sind, Kampf gegen Desinformation angeht, als Bundesregierung wirklich nur ein Player von vielen. Wir sind total darauf angewiesen, dass sich da viele engagieren. Wir brauchen den Qualitätsjournalismus, wir brauchen Faktenchecking von unabhängigen Fact-Checkers. Also da können wir als Regierung immer nur ein Teil sein, zumal wir ja dann von vielen Akteuren immer als Partei wahrgenommen werden, ist es für uns sehr wichtig, dass es als unabhängig anerkannte Institutionen gibt, die dann eben so ein Fact-Checking machen oder auf Narrative hinweisen oder so.
Ein wichtiger Punkt zur Erkennung von Desinformationen ist ja die Medienkompetenz der Bürger. Gibt es hier Maßnahmen, die die Bundesregierung ergreift oder auch Maßnahmen, die die Bundesregierung besonders unterstützt?
Ja, es gibt Programme, es gibt Unterstützung für NGOs, die sowas machen. Es gibt auch selbst Programme. Und das ist natürlich, das ist was über Lehrpläne und Schulen gehen muss, über Ausbildung von Lehrern, Sensibilisierung von Lehrern. Die Bundeszentrale für politische Bildung macht sehr viel in dieser Richtung. Und also meine Überzeugung ist da immer, viel hilft viel. Also je mehr es gibt, desto besser. Aber auch da gibt es Stiftungen und NGOs, die sich da ganz toll engagieren. Die Hertie-Stiftung zum Beispiel, um jetzt nur eine zu nennen, hat schon seit vielen Jahren ein Programm, was speziell auf Unternehmen zielt, wo eben Ombudsleute in Unternehmen geschult werden zum Thema Desinformation, die das dann in die Belegschaften tragen, das Thema. Also ich warne auch immer davor, dass so getan wird, als sei das ein Problem nur von Jugendlichen und jungen Leuten, weil die jetzt vielleicht am meisten soziale Medien nutzen. Das Thema ist mindestens genauso virulent für ältere Menschen, die auch vielleicht weniger Erfahrung im Umgang mit sozialen Medien haben. Und ja, im Grunde betrifft das jeden in unserer Gesellschaft. Interessant ist, will ich vielleicht noch sagen, zu den Umfragen, die wir machen, wo wir eben sehen, viele Menschen sagen, ja, ich bin sicher schon mal Desinformation begegnet, eine überwiegende Mehrheit. Aber gleichzeitig sagen ganz viele, ich bin noch nie darauf reingefallen. Also ich glaube, ganz viele andere sind schon darauf reingefallen, ich aber nicht. Also es zeigt halt auch, wie wir Menschen ticken, dass wir eben denken, okay, ich würde das immer erkennen. Da würde ich mal ein Fragezeichen hintersetzen.
Ein schönes Schlusswort. Ich danke Ihnen, Frau Hoffmann, dass Sie heute bei uns waren.
Danke Ihnen.